Laut einer McKinsey-Studie von 23, also gar nicht so alt, 75-80% der B2B-User wünschen sich Self-Service-Angebote. Die wollen weg von diesem hier anrufen oder kostenloses Erstgespräch führen. Marketing mal ehrlich. Ein Podcast von Planinia. Willkommen bei Marketing mal ehrlich und juhu, das ist schon unsere zweite Folge, Philipp. Wir sind Yvonne und Philipp, habe ich schon verraten, Geschäftsführer und Gründer der Marketingberatung Planinia. Und Philipp hat mir verboten, dass ich heute nochmal den Joke mache, dass das ja eine Zusammensetzung aus Plan und Ninja ist und ihr das schon versteht. Aber ich denke, wenn ihr Folge 1 verfolgt habt, werdet ihr es schon verstanden haben. Philipp, warum starten wir jetzt mit diesem 27.000. Marketing-Podcast?
Im Prinzip geht es darum, dass wir vor allem mal die Herausforderungen im Marketing ehrlich benennen und ansprechen, was eben mal nicht so einfach ist im Alltag, weil darüber redet man ja bei LinkedIn seltener.
Mhm. Also es soll um echte Herausforderungen gehen und um es ein bisschen plastischer, konkreter zu machen, nehmen wir uns dafür in jeder Folge einen konkreten Case auch vor. Mhm. Und über wen sprechen wir heute?
Also heute geht es um ein Thema, das vor allem viele B2B-Anbieter unterschätzen. Es geht darum, dass die Zielgruppe auch im B2B jünger, digitaler wird und eine ganz andere Erwartung an das Einkaufserlebnis oder an das Erlebnis im Zusammenhang mit dem Anbieter hat. Und wir sprechen eigentlich über ein ganz lames Thema, nämlich anwaltliche Beratung und das auch noch im Markenrecht, also Markenrechtsanmeldungen. Unser Case ist damit heute die WBS Legal, früher vielleicht bekannt als Wildeburger Solmecke und vielleicht vor allem bekannt durch eben den letzten Namen, Professor Christian Solmecke, der, wie man ihn nennt, YouTube-Anwalt.
Die 60 Sekunden. Okay, WBS Legal ist eine klassische Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Köln.
Berühmt vor allem durch Partner Professor Christian Solmecke.
Der hat während seines Studiums auch unter anderem für den WDR gearbeitet und so seine Rolle erst vor Mikro und später auch vor der Kamera gefunden.
WBS hat um die 80 Mitarbeiter.
Und vertreten Mandanten bundesweit.
Die Kanzlei ist spezialisiert auf Marken, Medien, IT, Wettbewerbs- und Datenschutzrecht.
Und WBS zeichnet sich durch einen wirklich klassischen Marketing-Mix aus. Wir haben auf der einen Seite SEO, PR, Content, aber auch starke Social-Media-Kanäle wie YouTube, Instagram, TikTok. Und für einige Themen gibt es auch Performance-Marketing-Maßnahmen und Influencer-Kooperationen.
Der YouTube-Kanal von WBS hat über 1 Million Follower.
Die Top 3. Und Philipp, wir begleiten WBS ja jetzt schon roundabout 5-6 Jahre, würde ich sagen. Wirklich lange Zeit, in der wir so einiges mitgemacht haben. Einige Change-Prozesse, einige thematische Verschiebungen. Aber wir starten ja traditionell, so wie es in der zweiten Folge ja dann Tradition wird, mit den Top 3 unseres Cases. Und mit welchem Top, mit welcher Qualität, mit welchem USP fangen wir denn an heute?
Mit dem offensichtlichsten, würde ich sagen. Also ich glaube, das größte Asset, der größte Vorteil dieser Kanzlei ist die Sichtbarkeit und die Reichweite, die diese Kanzlei und die Christian Solmecke als Person hat, vor allem diese enorme Medienpräsenz. Also nicht nur bei YouTube, in dem eigenen YouTube-Kanal, wir haben es eben gesagt, schon über 1 Million Follower und sehr viele Reactions, also sehr gut in dem Netzwerk drin, sondern auch in den Medien. Also man findet die Kanzlei immer mal wieder bei RTL, bei Stern TV oder in den öffentlich-rechtlichen Medien.
Das geht sogar so weit, vielleicht aus dem Nähkästchen geplaudert, dass Christian ja mittlerweile sogar ein eigenes Studio nicht nur in der Kanzlei hat, sondern auch zu Hause im Keller. Dass, wenn kurzfristige Medienanfragen reinkommen, er auch in der Lage ist, schnell mal einen kurzen Einspieler für Spiegel Online, Sat.1 oder was auch immer zu drehen. Also das ist schon echt spannend, dass das so ein großer Teil jetzt des Arbeitens ist.
Ja, und das, also es ist ja nicht von heute auf morgen entstanden. Ja? Wenn man sich so die Entwicklung anschaut, vor allem jetzt mal auf YouTube, dann hat das Jahre gedauert, bis da so eine belastbare Reichweite und Sichtbarkeit zustande gekommen ist. Vielleicht eine kleine Geschichte. Ich gebe ja auch Seminare im Bereich Content Marketing und da habe ich den YouTube-Kanal von WBS auch als ein Beispiel und die Strategie mal so ein bisschen analysiert und geschaut, warum ist der überhaupt so groß geworden, dieser Kanal? Und ich habe die Strategie in den Seminaren Attention Content Marketing genannt, so eine eigene Wortschöpfung, will ich mal sagen. Und Attention Content Marketing heißt im Prinzip, dass man mit Themen, die die Zielgruppe beschäftigen, also Themen, die gerade diskutiert werden, Rammstein, irgendwelche politischen Themen, Reactions auf andere YouTube-Videos, dass man damit Aufmerksamkeit auf sich zieht und diese Themen den Hauptteil deines Contents ausmachen. Und dann habe ich 3 Videos beispielsweise über genau solche Themen. Die machen kein Geschäft. Die sind nur dazu da, um Community aufzubauen, um Reichweite zu generieren, um ins Gespräch zu kommen. Und dann nutze ich eben genau diese Reichweite und veröffentliche dann da drin ein Video, was zum Geschäft führt beispielsweise. Ja, also dann kann ich ein Video über Markenrecht machen oder also vielleicht einen spannenderen Fall Markenrecht oder über File-Sharing, über die ganzen Themen, die ein bisschen mehr an dem Produkt dran sind.
Ja, aber könnte man nicht auch kritisch sagen, was bringt denn dieses ganze Videomaterial auf YouTube über Kronk oder in Kooperation mit Rezo oder wieder irgendwie den neuesten Influencer-Fail oder die neueste Coaching-Falle. Was bringt das denn für den Kernarbeitsbereich einer Kanzlei? Ne? Also das war ja immer wieder auch eine kritische Frage, mit der wir uns aus dem Team heraus beschäftigt haben. Was bringt uns das, dass wir das machen? Ja klar, das sehen irgendwie dann hunderttausende Leute, aber verdient man damit Geld?
Also ich sag mal, es ist auf jeden Fall ein Commitment, das man erstmal eingehen muss und die ersten Jahre fragt man sich wahrscheinlich genau das jeden Tag. Ne? Also verschwende ich hier gerade meine Zeit mit einem Video, das kein Ertrag bringt. Ja? Ich denke aber, das ist eine langfristige Investition in halt Vertrauen in der Zielgruppe, in auch so ein bisschen Bekanntheit in der jungen Zielgruppe, ja, also die ich sonst vielleicht als Kanzlei gar nicht bekommen würde. Ja? Und es geht ja darum, für jede Marke. Und wir haben ja im letzten Podcast mit Emmanuel auch sehr viel über Markenbildung gesprochen. Da geht es ja darum, top of mind zu sein in einem bestimmten Set, also in einem bestimmten Kontext. Und ich glaube, das schafft man dadurch.
Okay, also halten wir fest, Sichtbarkeit und Reichweite auf jeden Fall vielleicht die beste Kanzlei in Deutschland. Also natürlich gibt es noch einige andere Rechtsinfluencer. Wenn wir jetzt zum Beispiel Herr Anwalt betrachten, der verbindet ja aber bewusst gerade nicht die anwaltliche Beratung und die Sichtbarkeit. Also hat er auch immer wieder in vielen Interviews deutlich gemacht, dass es da eher um so ein Personal Branding geht. Was die Reichweite der Kanzlei dann angeht oder eines Partners einer Kanzlei, würde ich sagen, best case in Deutschland. Also Sichtbarkeit, check. Was können wir denn noch als Top festhalten?
Das Top 2 von WBS, wenn ich mir so auch die Website angucke, dann sehe ich dort sehr viele Inhalte, sehr viele vertrauensbildende Inhalte, thematische Einstiegspunkte und so auch Tools, die einen wirklich niedrigschwelligen Zugang zu diesem eigentlich auch sehr komplexen Rechtsthema gewähren. Also da gibt es Tools, wie zum Beispiel einen Abmahncheck, den ich schnell ausfüllen kann und schauen kann, ob ich gefährdet bin, eine Abmahnung zu bekommen oder es gibt sehr viele FAQs, sehr viele Fragen, mit denen sich die Kanzlei beschäftigt, die in irgendeiner Form mir auch Vertrauen aufbauen bei mir.
Was ich spannend finde, das ist ja auch eine unserer Kernaufgaben in der Beratung bei WBS, das zu schaffen, diese Informationen, die man sonst früher von Webseiten als Text kennt, aufzuarbeiten in interaktive Tools. Das ist somit die spannendste Aufgabe. Und also jetzt die letzten Jahre haben wir dann Checker erarbeitet. Ne? Ich kann direkt herausfinden, bin ich betroffen, muss ich irgendwas tun. Direktes Ergebnis ist wichtig. Und jetzt, ich weiß nicht, ob ich damit ein großes Geheimnis von Christian verrate, aber dieses Innovative, immer First Mover zu sein, so vor allem im Rechtsbereich, das ist, glaube ich, ein großer USP. Zum Beispiel gibt es jetzt sogar einen kleinen KI-Agenten, der die Website eines Unternehmens analysiert und dann konkrete Handlungsempfehlungen im Datenschutzbereich gibt. Also nochmal eine Spur weitergedacht. Ich kriege erstmal so eine kostenlose Leistung, muss ich irgendwas tun, bin ich gegebenenfalls gefährdet und kann dann immer noch selber entscheiden, ob ich dann eine anwaltliche Beratung brauche. Und dieser niedrigschwellige Zugang, der ist, glaube ich, super wichtig für die Kunden, die später Mandant werden.
Ja, auch nochmal über das Format gesprochen. Also jedes B2B-Unternehmen da draußen muss sich fragen, wie spannend ist mein Thema? Mhm. Ja, und wenn man sich ehrlich in die Augen guckt, dann sind die meisten B2B-Themen doch eher langweilig. Und wenn ich die dann mit einem langweiligen Content-Format wie einfach einem Text, Blogartikel, ja, vermitteln möchte, das kann gar nicht funktionieren. Ja, da braucht man andere Inhalte, interaktive Elemente, die ein bisschen Spaß machen, die mich so ein bisschen aus dieser passiven Rolle als Lesender rausholen in eine aktive Rolle. Und das sind halt eben solche Tools, ja, oder KI-Agenten oder was auch immer.
Mhm. Und wenn wir weiter in den Top 3 gehen, ich würde sagen, gerade diese Kanzlei als eigenständiges Markenbild. Also WBS hat ja auch ein Rebranding hinter sich. Also du hast es im Einstieg gesagt, Wildebeuger-Solmecke wurde zu WBS Legal internationalisiert, aber auch mit einem neuen, sehr eingängigen Logo, was auch sehr gut digital nutzbar ist. Also gar nicht mehr so diese Herangehensweise klassischer Rechtsanwaltskanzlei mit so einem Briefkopf, den es geben muss, der irgendwie schick aussehen muss, sondern wirklich direkt als Digitalmarke gedacht. Also so, dass die Marke halt im digitalen Raum funktioniert und damit Wiedererkennbarkeit über alle Kanäle hinweg, was das Personal Branding von Christian angeht, was aber auch das Branding dann der Kanzlei angeht. Also im letzten Jahr gab es sogar eigene WBS-Sneaker mit Logo auf dem Nike Swish. Also auch sehr spannend, dass eine Kanzlei dann zum eigenen Markenbild wird.
Ja, das zeigt natürlich, also deutlich over the top, möchte man meinen. Ja. Das zeigt natürlich, dass die Kanzlei so eine Vision hat, eine digitale Plattform zu sein. Und ja, ich finde es okay. Man darf ja auch mal ein bisschen größer denken, als das Geschäftsmodell so eigentlich bezeichnen möchte. Ne? Eine Kanzlei, da gibt es etliche von in Deutschland. Ja. Und die größer denken, die haben vielleicht dadurch allein schon so ein Alleinstellungsmerkmal.
Ja, solange eben Kompetenz und Vertrauen noch erhalten bleiben. Ne? Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, die beschäftigen sich nur noch mit ihrem YouTube-Auftritt und ihren Sneakern, dann wird es natürlich gefährlich, gerade in einem Bereich, in dem es ja um fachliches Know-how geht. Also ich möchte ja möglichst gut beraten und vertreten werden in juristischen Angelegenheiten.
Ja, und das ist tatsächlich schon eine Herausforderung. Also der YouTube-Anwalt, der da auf YouTube eine Reaction mit Kronk macht, will ich dem mein B2B-Mandat geben? Also es ist eine Herausforderung für die Kanzlei an sich, dieses Vertrauen weiterzuhalten und nicht in eine unseriöse Schiene zu kommen. Und gerade dann, um die B2B-Leute anzusprechen, natürlich auch nochmal so ein bisschen wirklich Substanz zu liefern.
Ja. Ich merke schon, Philipp, du möchtest heute gerne lieber über die Herausforderungen
direkt
sprechen.
Rein.
Direkt rein. Und jetzt mal ehrlich. Jetzt hast du es ja gerade schon angeteasert. Toll, Reichweite, Sichtbarkeit, Marke. Aber es gibt eine Herausforderung und die besteht sicherlich darin, unterschiedlichste Zielgruppen abzuholen mit dem gleichen Markenbild und ganz unterschiedliche Personas dahinter abzuholen. Und wir wollten ja heute explizit über das Thema B2B sprechen. Also die Kanzlei hat natürlich auch B2C-Angebote, Verkehrsrecht, Arbeitsrecht und so weiter. Aber ein ganz wichtiger Teil auch des Umsatzes ist der B2B-Bereich, also Unternehmen, die Mandanten werden. Und da haben wir uns ein Thema rausgepickt, über das wir heute sprechen wollen. Das Markenrecht, weil wir da in den letzten Monaten besondere Learnings auch hatten, die wir vielleicht in dem Kontext hier auch teilen können.
Aber bevor wir da reingehen, du hast dir ein paar Studien vorab angeschaut, um das B2B-Verhalten so ein bisschen zu quantifizieren auch. Erzähl mal, was ist dir da so aufgefallen?
Das Spannende ist, noch bis vor ein paar Jahren, Monaten, haben wir eigentlich immer gesagt, okay, es gibt diese B2B-Persona und es gibt diese B2C-Persona und die sind ganz unterschiedlich. Die eine Persona, die ist rational, die andere Persona ist emotional und deshalb müssen wir die Marketingaktivitäten auch anders ausgestalten. Grundsätzlich kann man festhalten, die Grenzen verschwimmen da immer mehr. Man muss sich vorstellen, dass 71% der B2B-Entscheider, so geht es jedenfalls aus einer Studie hervor, weltweit mittlerweile unter 40 sind. Das heißt, das sind im Prinzip Digital Natives. Die sind mit dem Internet groß geworden, die sind mit Webanwendungen und Apps groß geworden, die wissen, wie intuitive Bedienbarkeit funktioniert, die wissen, wie Lead-Generierung funktioniert. Ah, ich muss meine E-Mail-Adresse im Tausch angeben für ein Produkt, alles klar. So. Was spannend ist, dass die Entscheidungen, die ich als User treffe im B2B, mittlerweile sich dem B2C annähern. Das heißt, ich entscheide zum Beispiel, bevor ich mich tiefer mit einem Anbieter beschäftige, möchte ich da tiefer reingehen. Ja, also das ist so ein bisschen dieser erste Sichtbereich, den wir aus dem B2C kennen. Und der wird auch im B2B wichtig. Früher haben wir ja gesagt, nur Fachinformationen sind wichtig im B2B. Und das Spannendste, was auch der Auslöser war für unsere Überlegung im Markenrechtsbereich. Laut einer McKinsey-Studie von 23, also gar nicht so alt, 75-80% der B2B-User wünschen sich Self-Service-Angebote. Die wollen weg von diesem hier anrufen oder kostenloses Erstgespräch führen oder individuelles Angebot anfragen.
Was heißt Self-Service dann in dem Fall?
Also dass sie selber Kaufentscheidungen treffen können. Also, dass da eben nicht steht, du kriegst ein individuelles Angebot, wir schauen mal oder wir kuratieren das für dich, sondern das ist ja im B2C auch nicht der Fall. Also ich sehe ja auch nicht da ein B2C-Produkt in einem Shop und da steht dann Preis auf Anfrage. Und dann muss ich mal anfragen und dann finde ich raus, oh, die Hose kostet 300 Euro, dafür würde ich sie mir aber nicht kaufen. Und diese Transparenz im Leistungsportfolio, aber auch im Preis, diese Transparenz will ich auch als B2B-Nutzer. Also ich will, bevor ich mich jetzt eingängig mit irgendeiner Seite, mit irgendeinem Angebot beschäftige, will ich wissen, macht das überhaupt Sinn für mich? Ja, ich mache mal ein Beispiel. Die wenigsten jungen B2B-Entscheider, die jetzt über eine Markenrechtsanmeldung nachdenken bei BBS, die könnten einschätzen, ob so eine Markenrechtsanmeldung jetzt 100 Euro kostet oder 10.000. Also das ist wirklich eine weite Range, weil das sind Fachthemen, das sind erklärungsbedürftige Themen, vielleicht komplexe Themen, mit denen man sich vorher nicht beschäftigt hat. Und man will erstmal so einen Ankerpunkt haben. Macht das Sinn für mich? Und diesen ersten Ankerpunkt, den muss man schaffen.
Ja, ich möchte mal kurz, du hast eben gesagt, man dachte, B2B-Entscheidungen sind immer rational. Und also ich halte das für längst überholt. Es ist mittlerweile schon durch mehrere Studien erwiesen, dass jede Entscheidung, die ich treffe, also welchen Radiosender ich höre, welches Getränk ich trinke, jede Entscheidung ist emotional. Und gerade im B2B, da geht es nicht um nur rationale Entscheidungen. Ich will mit meiner Entscheidung in meinem Unternehmen was bewirken, vielleicht selbst aufsteigen, vielleicht jemandem gefallen, vielleicht möchte ich auch einfach nur ein gutes Gefühl haben oder weniger arbeiten. Also es gibt sehr viele emotionale Trigger, die mich auch im B2B zu Entscheidungen lenken. Und es ist nicht mehr nur rational getrieben. Also das finde ich schon längst überholt, ehrlich gesagt.
Also ich würde dir da widersprechen für Rechercheprozesse. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Geschäftsführer einer Person in meinem Unternehmen die Aufgabe gebe, mach mal eine Recherche, welche Partner könnten wir da so anfragen oder welches Produkt macht für uns Sinn, dann ist es ja schon so, dass es, weil derjenige, der die Recherche macht, nicht der unmittelbare Entscheider ist. Und da könnte man schon sagen, okay, dann wird diese Emotionalität vielleicht ein bisschen abgelöst, weil derjenige, der später die Entscheidung trifft, der hat ja diesen Ersteindruck nicht oder der sieht nicht, wie sind die Informationen aufbereitet von dem Anbieter. Der kriegt wahrscheinlich am Ende von seiner Mitarbeiterin, seinem Mitarbeiter eine Excel-Tabelle. Anbieter A, B, C mit den verschiedenen Faktoren. Und deshalb würde ich schon sagen, es gibt immer noch nicht emotionalisierte B2B-Entscheidungsprozesse. Vor allem in größeren Unternehmen, wo mehrere Personen in der Beschaffung beteiligt sind. Aber diese Person, die recherchiert, die wird auf jeden Fall eine emotionale Entscheidung treffen, gehe ich da mehr rein? Also ist das ein Anbieter, den ich überhaupt in meiner Recherche berücksichtigen sollte? Ja. Und wenn ich ein Anbieter bin, der viel Transparenz hat, wo ich viel in die Excel-Tabelle eintragen kann, jetzt mal bildlich gesprochen, werde ich auch einen Vorteil gegenüber Wettbewerbern haben.
Ja, und noch eine Frage dazu, Yvonne, wenn du jetzt in so einer Recherchearbeit bist und das B2B-Unternehmen verspricht dir eine kostenlose Erstberatung mit einer Telefonnummer, wo du einfach direkt anrufen kannst, würdest du es machen?
Also, du kennst mich ja und ich hasse telefonieren. Damit bin ich ja in meiner Altersgruppe auch nicht alleine. Mhm. Natürlich würde ich das nicht machen, weil in der Erstrecherche ist meine Aufgabe, ja die Erstrecherche zu machen. Und das ist ja genau das, was ich meine. Die Entscheidungsprozesse, die können wir als Unternehmen ja selber beschleunigen. Also wenn ich da jetzt als Unternehmen selber schon Auskunft geben kann und nicht dieses Jo, wir melden uns, dann habe ich einen Vorteil. Und das würde ich als Unternehmen auch immer nutzen, obwohl das für viele Unternehmen total abschreckend ist. So dieses, unsere Leistung ist ganz individuell und ich kann das vorher nicht sagen, wie viel das kostet. Ich kann keine Anhaltspunkte geben. Das ist vielleicht in Teilen noch abschreckend.
Ja, sehe ich auch so. Wenn du jetzt ein B2B-Unternehmen bist da draußen oder vielleicht hören ein paar Leute aus B2B-Unternehmen dazu, was heißt das jetzt, dieses veränderte Nutzerverhalten? Also wir haben jetzt schon gelernt, das sind Digital Natives, sie agieren teilweise emotional, sie agieren teilweise wie wir es aus dem B2C kennen, ja, vergleichen und achten auf Transparenz, auf vielleicht Preise. Was würdest du jetzt den Unternehmen da draußen empfehlen? Was sollen die tun?
Also man muss sich auf jeden Fall damit beschäftigen, wie man das eigene Angebot darstellt und was man darstellt. Vielleicht kann ich einfach aus unserem Praxis-Case mal berichten. Dafür haben wir den Case, ja. Mhm. WBS hat ein Rechtsgebiet, das ist das Markenrecht. Und im Markenrecht geht es halt darum, dass man seine Marke anmelden möchte, vor allem. Also es gibt auch Markenüberwachung und ähnliche Tätigkeiten, aber den meisten geht es darum, ihre eigene Marke anzumelden, gerade so in den ersten Gründungsjahren. Und eine Marke kann auch jeder selber anmelden. Also ich kann auch zum Markenamt hingehen und sagen, juhu, hier ist meine Marke. Die Schwierigkeit besteht in der Markenrecherche, also rauszufinden, kann ich diese Marke überhaupt anmelden? Was sind Argumente dafür oder dagegen? Und da hilft es schon, sich einen Anwalt dazu zu nehmen. Und ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja, melde dich bei uns und wir machen das dann für dich. Und dann habe ich aber keine Ahnung, was das so kostet. Oder ich kann sagen, hey, wenn du uns beauftragst für Preis X, zum Beispiel 590 Euro, dann machen wir dir die Markenrecherche und die Anmeldung und da ist enthalten A, B, C, D, E, F, G und so weiter. Und schon habe ich ein sehr viel plastischeres Bild, was ich bekomme für das, was ich bezahle. Klassische Leistungsaustauschbeziehung, eher E-Commerce-mäßig.
Oder wie ich es ja auch im B2B von Software gewohnt bin, ne? Wo dann so Pakete nebeneinander angezeigt werden. Ich nehme das mittlere natürlich und kann direkt abschließen.
Ne? Ja, deshalb haben wir dieses Projekt im Markenrecht tatsächlich auch Paketisierung genannt. Das war das Projekt Paketisierung, Pakete zu erarbeiten. So, und jetzt denken unsere Zuhörenden, ja, die Yvonne, die erzählt, ja, das muss man machen und das ist so easy. Und nein, das ist nicht easy und wir haben da auch mehrere, ja, vielleicht sogar Monate dran gearbeitet, denn bei dieser Paketisierung, Mission Paketisierung, war es natürlich wichtig, den Fachbereich mitzunehmen. Also die Anwälte und die Rechtsanwaltsfachangestellten, die das dann nachher bearbeiten. Und wir haben auch gestartet mit, nee, wir müssen doch erstmal von dem potenziellen Mandanten hören, in was für einer Situation der so ist. Wir müssen doch erstmal mit dem reden. Wir müssen
erstmal den
Bedarf rausfinden, genau. Und wir haben das doch schon immer so gemacht, dass wir mit den Leuten telefoniert haben. Und dann kommt so das Totschlagsargument. Und wenn wir telefoniert haben, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit der Mandatierung richtig hoch. Mhm. Das war immer das Totschlagsargument im ersten Prozess. Und mein Argument war, ja, aber die Leute, mit denen man prinzipiell sprechen könnte, die auch offen wären für eine Beauftragung, mit denen redet ihr ja nicht, weil die melden sich ja gar nicht für so ein Gespräch. Also ja, klar, es kann sein, dass die Conversion aus dem Telefongespräch gut ist, aber ihr wisst ja gar nicht, wen ihr sonst konvertieren könntet, von dem ihr gar nicht wisst. Und dieser Überzeugungsprozess, der hat wirklich gedauert. Mhm. Also dieses, nee, wir müssen nicht mehr telefonieren und wir müssen nicht mehr alles individuell machen. Wir können generelle Aussagen treffen, weil uns das hilft, Nutzer zu überzeugen oder Nutzer erstmal einen wichtigen Anhaltspunkt zu geben.
Ja, also intern, prozessual gar nicht so leicht, sich auf den Weg zu machen, das Angebot nach außen anders zu kommunizieren. Ja? Also gerade dieses, das haben wir immer schon so gemacht und ich habe doch positive Erfahrungen damit, ist gar nicht so einfach.
Und Philipp, wenn wir beide ehrlich zueinander sind, wir wollen ja ehrlich sein in diesem Podcast, auch wir haben schon sehr oft über dieses Thema gesprochen, ja. Denn wenn ihr auf die Planinia Homepage geht, dann werdet ihr da einzelne Pakete in einzelnen Bereichen finden, aber wir haben uns auch noch nicht getraut, unsere Beratungsleistung in ganz konkrete Pakete zu fassen, ja. Und sagen auch, jo, wir melden uns. daran sieht man, dieser Prozess ist nicht so einfach. Und selbst wenn wir das hier predigen, machen wir das selber auch nicht ganz konsistent.
Ja, ich fühle den Schmerz. Also was packst du dann in die Pakete rein? Aber was ist, wenn der Kunde was anderes will? Dann hast du nicht das richtige Paket dafür. Solche Gedanken hat man dann. Ja,
und man hat auch Angst vor dieser Transparenz. Dann weiß ja auch jeder Wettbewerber, was man so nimmt und wie man sich platziert. Und das kann auch eine Sorge sein, die einen umtreibt.
Ja, und das ist ja im Prinzip, also diese Transparenz ist ja quasi ja auch schon die dritte Herausforderung. Also vor allem die Preistransparenz und die Preisgestaltung, das ist ja der Knackpunkt, ne? Also das, worüber wir auch bei dem Markenrechtsprojekt am meisten gesprochen haben. Ja, zu welchem Preis können wir das anbieten? Was ist dann da drin? Und wie unterscheiden sich die Pakete auch voneinander? Ja, viele Überlegungen.
Ein LinkedIn-Report, B2B-Report, hat mal rausgefunden, dass 40% aller B2B-Anfragen später dann daran scheitern, dass der Preis nicht zusammenpasst. Mhm. Auch wieder spannend. Mhm. Wir sagen alle ja Preis auf Anfrage und so weiter und wundern uns dann, wenn wir wirklich so viele Nutzer im weiteren Prozess verlieren. Vielleicht muss man mutiger sein und die Preistransparenz wirklich leben.
Ja, also ich will ja auch keine Überraschung haben, ne? Also als Kunde möchte ich ja etwas buchen. Also früher war das vielleicht normal. Dann habe ich so einen Anwalt beauftragt und dann am Ende die Rechnung bekommen und die war dann 2-3 Mal so hoch, wie ich es erwartet habe. Und heute.
Ja, und heute ist klar, wenn da steht 990 Euro. Ja. Vielleicht sogar noch x Euro pro Monat, pro Jahr, vielleicht noch ein, zwei andere Bedingungen, dann ist das auch so. Dann zahle ich die 990 Euro und nicht 2300, weil es ist halt teurer geworden, es war doch mehr Aufwand als gedacht. Auch nicht in der Kanzlei oder in diesen typischen, es kommt darauf an, Branchen.
Ja, und jetzt baue ich solche Pakete dann auf die Website ein und kommuniziere sie über Werbemaßnahmen. Und dann wird natürlich relativ schnell der Wettbewerb darauf aufmerksam. Mhm. Ist das gut? Ist das schlecht? Was heißt das?
Das haben wir ja auch gemacht. Ja. Also was haben wir denn als ersten Schritt unternommen, um herauszufinden, welche Pakete wir anbieten? Natürlich haben wir erstmal geschaut, was machen denn die Wettbewerber? Und relativ schnell war für WBS klar, okay, mit den günstigsten Anbietern können und wollen wir nicht mithalten. Wir streben eher so nach der Qualitätsführerschaft. Also wir wollen die beste anwaltliche Beratung, nicht die günstigste. Und dann steht man natürlich wieder vor der Herausforderung, wie übersetze ich das? Wie erkläre ich das denn dem Nutzer, warum er eine Markenanmeldung bei dem Wettbewerber XY für 149 Euro bekommt, schnell und einfach, und bei WBS für 500 Euro? Und was jetzt visuell zum Beispiel ganz wichtig ist, da sind wir wieder bei den B2B-Usern, die mehr zu B2C-Usern werden, diese direkte Vergleichbarkeit. Mhm. Das ist auch eine Paketdarstellung. Viele kennen das ja von der Übersichtsseite. Ich habe dann vielleicht das Starter-Paket, das Pro-Paket, das Premium-Paket, das All-in-One-Deluxe-Paket, wie auch immer man das dann nennt. Aber damit kann man ja in gewisser Weise auch Erwartungssteuerung betreiben. Also wenn ich dann sehe, okay, in dem mittleren Paket habe ich aber auch 3 persönliche Anwaltsstunden mit drin und ich habe vielleicht sogar einen Versicherungsschutz mit drin, dann überlege ich mir ja schon, ob ich auf das mittlere Paket gehe.
Ja, und ab hier geht es eigentlich wieder mit Marketing los. Also jetzt kann ich kommunizieren, die Pakete, wie unterscheiden sich die voneinander, warum sollte man genau diese Pakete buchen? Und das ist so dankbar. Also wer kann denn schon kommunizieren, Markenanmeldung mit einem Klick? Du hast nichts mehr damit zu tun. Ja, so eine Einfachheit im B2B zu schaffen, das geht auf jedes Geschäftsmodell durch diese Paketisierung. Ich glaube, das ist sehr viel wert. Ja. Und
ja, können wir auch in Zahlen ausdrücken. Mhm. Ne? Also wir hatten im Bereich Markenrecht typischerweise so eine einstellige Anzahl an freien Anfragen, ne, für die Markenrechtsanmeldung. Und seit wir diese klare Leistungsseite haben, übrigens diese Leistungsseite, also die Markenrecht/Leistung, die rankt sogar am besten für bestimmte Keywords, offenbar, weil der User-Intent da genau abgedeckt wird. Und seitdem wir das umgestellt haben, also klare Pakete, klarer Buchungsprozess, eigentlich klassischer E-Commerce-Prozess für die Pakete, haben wir wirklich eine zweistellige Anzahl an Mandanten, die sich daraus ergeben. Das Markenrechtsteam erstmal so, oh, was ist denn hier los? Das sprengt jetzt vollkommen unsere Ressourcenlage. Das hat niemand erwartet. Aber daran sieht man, dass das funktioniert. Also vorher diese es kommt darauf an Mentalität und fragt doch erstmal an und dann machen wir euch ein Angebot. Das ist auch super viel Aufwand. Ne? Mhm. Also was ich auch gehört habe aus der Kanzlei heraus selber, Gespräch zu führen, die Sachen abzuklopfen, Angebot zu erstellen, nochmal in Rücksprache zu gehen, nochmal ein Feedback-Loop, nochmal Anpassungswünsche, das ist super viel Aufwand. Und das Markenrechtsteam ist total happy damit, diesen Aufwand los zu sein und ausgelastet zu sein.
Ja, absolut. Also das bindet sonst sehr viele Ressourcen, die jetzt sinnvoller verwendet werden können.
Aber wir haben gelernt, schmerzhafter Prozess. Also schmerzhaft loszulassen. Also loszulassen im Sinne von, ich traue mich, da mal abzuweichen. Ich traue mich, konkrete Preisaufkleber drauf zu machen. Ich traue mich, mich und meine Leistung vergleichbar zu machen. Das ist vielleicht sogar im B2B, im Dienstleistungsbereich, so die größte Hürde, die man überwinden muss. Aha! Das ehrliche Fazit.
Ja, was nehmen wir daraus mit? Also ich muss sagen, wenn ich auf auf diesen Case gucke, den wir eben besprochen haben, das wichtigste Learning aus dem Prozess, man braucht so einen Innovationstreiber im Unternehmen. Viele B2B-Unternehmen sind sehr lange gewachsen mit den typischen, sehr einfachen Prozessen, ja, Erstgespräch, Angebot etc. Und man braucht jemanden, der sich da voll reinhängt und der mit allen möglichen Parteien spricht. Und keine Illusion, es dauert lange, es ist schmerzhaft, man muss sehr mutig sein. Und das ist auf jeden Fall, was sich hinten raus lohnt, aber jetzt erstmal wirklich ein großes Projekt ist. Mhm. Was nimmst du mit?
Mein Takeaway ist gleichzeitig auch ein Tipp an alle, die damit starten wollen. Weil ich habe im Prozess ganz oft die Frage gestellt, würdest du das denn machen? Würdest du als Nutzer denn da draufklicken? Würdest du das anfragen? Hast du mich eben auch gefragt, würdest du anrufen? Und diese Frage, stellt euch die immer wieder. Würdet ihr als User das machen? Oder wünscht ihr euch als User was anderes? Und dann kommt man nämlich genau in diese Denkweise eines B2C-Nutzers. Und das war ja der Anstoß für unsere heutige Folge. Denkt auch im B2B mehr als B2C-Nutzer.
Sehr schön. Dann haben wir diesen Case für heute abgeschlossen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schaut doch mal auf LinkedIn vorbei oder auf unserer Website. Da gibt es ein Newsletter mit ganz vielen weiteren ehrlichen Marketing-Insights. Was wollen wir denn in der nächsten Folge besprechen, Yvonne? Das Thema steht schon, richtig?
Klar. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns eigentlich damit, was passiert, wenn man sein Geschäftsmodell komplett ändert. Also wenn man startet mit einem Geschäftsmodell und dann merkt, vielleicht ergibt sich daraus doch was anderes. Und wir besprechen das Ganze am Beispiel des Startups Equally. Hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, weil die erst im Mai bei Höhle der Löwen unterwegs waren. Also da bin ich sehr gespannt.